Ach komm, der Sex-Podcast mit Ann-Marlene Henning. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Ihr fragt, wir antworten bei Ach komm.
Ja.
Hallo Ann-Marlene.
Ja, wir hatten ein Riesenvorspiel gerade. Über eine Stunde mit den neuen Mikros und wir sind uns immer noch nicht sicher, ob es und wie es gut ist.
Aber wir hoffen natürlich, dass man diesen Qualitätssprung auch hört. Und wir können es jetzt leider nicht überprüfen, sondern müssen drauf vertrauen.
Mm.
So, wir haben viele, viele schöne Fragen wieder bekommen.
Ja.
Aber vielleicht, ich wollte zumindest einmal kurz auch Danke sagen für ein ganz tolles Feedback, was wir zu unserer BDSM-Folge bekommen haben.
Ja.
Das hast du ja auch gesehen. Das hat mich besonders gefreut, weil das von einer jungen Frau aus der BDSM-Community kam, die sich trotzdem, obwohl wir ja kein Podcast sind, explizit jetzt für BDSM Lehr oder BDSMer, wie sagt man, seht es mir nach, wenn es falsch war, dass sie sich trotzdem sehr gut aufgehoben bei uns gefühlt hat und fand, dass wir das sehr neutral und unaufgeregt, was nicht immer offenbar unbedingt
eben,
der Fall
genau.
ist, uns angeschaut haben. Und das hat mich sehr gefreut.
Ja, es war eine sehr explizite und differenzierte Beschreibung. Das war wirklich toll. Weil anscheinend gibt es auch die ein oder anderen sehr starre oder übertriebene Meinung in der eigenen Community. Das war ja eigentlich eins der besten Komplimente, finde ich.
Ja, das klang an in ihrer Nachricht. Das fand ich auch. Ja, und dann würde ich sagen, springen wir zu der ersten Frage. Auch einer, wir sind heute ein bisschen, zumindest was die Fragen angeht, spannend ist es, glaube ich, für alle, aber so ein bisschen frauenmäßig unterwegs. Und zwar ist da eine Frau, die fragt, und das ist so eine typisch sexologische Frage für dich, Ann-Marlene. ich glaube, sie hat es sogar auch Spektrum genannt, so verschiedene Sextechniken, also dieses, und sie kam auch mit dem Vorurteil, ich nenne es jetzt einfach mal Vorurteil, dass Frauen eher durch langsameren Sex oder penetrative Bewegungen zum Orgasmus kommen und Männer eher so auf diesen harten, schnellen Sex stehen und so eher zum Orgasmus kommen. Da fragte sie, ist da was Wahres dran? Ist das tatsächlich so? Oder ist das sehr individuell? Und dann kam auch wieder die Frage, ich weiß nicht, ob wir sie hier überhaupt schon mal hatten, mit dem klitoralen und dem vaginalen Orgasmus.
Mhm, und darüber zu beiden Dingen kann man eine ganze Folge machen. Ne? Und ich merke gerade, das habe ich vergessen, dir zu sagen, dass ich die Frage lieber nicht beantworten würde, sondern eine ganze Sendung dazu machen. Aber
das schließt sich aus.
Wenn das der Fall ist, dann gebe ich hier jetzt die kurze Antwort und dann haben wir ein Thema für eine ganze Sendung.
Ja, das ist doch ein guter Deal, würde
also,
ich sagen.
Jede Bewegung und jegliches, was erregt mich oder nicht, ist individuell. Das ist klar, dass man hat sexuelle Skripte im Kopf, da kann das mal so oder anders sein, aber grundlegend in der Vagina, da hat diese junge Dame oder Dame vollkommen recht, gibt es eher Zellen, die langsame spüren, als die schnelle spüren. Also, das heißt, die Neurone sind langsam. Also, wogegen. Und das muss dazukommen am Eingang der Vagina, also so in dem vorne an, hätte ich fast gesagt, da ist es sogar sehr empfindlich, auch für Reibung, vibrierende Bewegung oder. Aber sobald man so reinkommt, wird es ein bisschen träger und schwerfälliger. Und das ist interessant, eigentlich denken doch alle, oder das war eins der Mythen, also wenn der Penis reingeht, dann kommt man ja davon, von diesen. Nein, das tut man dann eher nicht, weil der Mann sich meist schnell bewegt. Ich komme gleich dazu. Ich will nur vorher sagen, dass dieses Langsame, würde ich sagen, vonnöten war, weil sonst keine Frau eine Geburt überleben würde. Das sind es hat jedenfalls irgendein Grund, und ich glaube einen evolutionären, dass die Zellen da langsamer sind. Und ich springe jetzt, weil wir haben einen Podcast dazu gemacht, nicht ohne Grund gibt es 2000 Jahre alt bekannte Stoßtechniken.
Das Spatzball und Bananenpenis, da bringe ich es wieder.
Bananenpenis?
Wie aus der Pistole.
Was ist?
Ja, wie so heißt unsere Episode dazu.
Wirklich? Okay, Spatzball.
Ja, der Bananenpenis ist der leicht gekrümmte Penis.
Nee, genau.
So. Das lösen wir hier auf. Ja,
ja, weil der gekrümmte Penis macht natürlich einen besseren, anderen Druck unter Umständen, je nachdem, wie er gebogen ist. Weil manchmal sind Penisse auch so gebogen, dass es sogar fast wehtut. Also für sie und ihn. Oder ja. Also, es ist richtig. Da drin braucht es langsamere Bewegungen, wenn Frau mehr spüren soll. Aber wie machen es denn die Männer? Oder wissen die es dann nicht? Oder warum sind sie denn so schnell? Weil ein Penis meist, man muss es so sagen, eingeübt hat mit seinem Besitzer, meist mit der rechten Hand, zu wichsen. Und schnelle Reibung hin oder her mit der Hand, das möchte Mann und Penis dann auch bitte gerne haben beim penetrierenden Geschlechtsverkehr. Und deswegen geht's fix. Und generell sowieso bei allen, wenn die Erregung steigt, werden wir schneller. Und das schreibt diese Frau ja auch in ihrer Frage. Sie sagt, sie kann dieses etwas härtere und schnellere eher kurz vorm Höhepunkt haben. Mhm. Und deswegen muss ich noch was einführen, nämlich Leidenschaft. Ja. Weil viele verwechseln ja Leidenschaft mit Erregung. Also wenn die Leidenschaft wirklich steigt und wir uns nähern dem Höhepunkt, weil um den geht's ja vielen, dann geht das, dass man schneller wird und einfach tut und macht. Aber am Anfang, wenn man denkt, es ist Leidenschaft, indem man einfach ganz schnell pumpt und es ist sowas so geil, das ist es denn meist für die weibliche Teilnehmende nicht.
Also das ist tatsächlich nicht aus dem Bereich der Mythen, sondern da gibt's schon eine Häufung bei Männern und Frauen, können wir sagen. Das ist aber, ich weiß nicht, ich hoffe, ich mache die Überleitung jetzt nicht zu schnell. Das ist aber beim vaginalen und klitoralen Orgasmus, da bewegen wir uns doch schon im Bereich der Mythen, sage ich jetzt mal so ganz provokant, oder?
Also das Ding ist, ja, seitdem wir wieder wissen, weil es war ja schon auch viel früher, vor 400 Jahren oder noch mehr, zum Teil oder um den Dreh, klar, dass die Klitoris ein Riesenorgan ist und die heißt ja nicht ohne Grund, dass Bulboklitoralorgan, das ist also nicht nur die Perle vorne, sondern ein Riesengerät mit Anteilen und so mehr oder weniger ungefähr so groß wie der Penis. Und zum Teil, wie Studien auch zeigen, ganz neue, sogar empfindlicher ist die Klitorisperle als die irgendwo anders am Körper und viel empfindlicher als der Penis. So, und wir müssen es so sagen, weil 90% der Klitoris, also alles andere als die Perle etwa und ein bisschen vom Schaft, sitzen drin. Ja. Und deswegen, wenn ein sogenannter alter vaginaler Orgasmus, dann ist es nicht die Vagina, die so sensibel ist, das wissen wir ja jetzt, dass sie das nicht ist, sondern
die Vorrede war da.
Richtig, das sind solche inneren Anteile der Klitoris. Und da geht es um einiges. Also auch diese G-Zone, die meist besprochen wird, die sitzt tatsächlich gerade auf der Rückseite, wo die meisten Nerven von dem Bulboklitoralorgan zusammenlaufen. Also es ist quasi sehr, sehr nervig innerviert, wie es heißt. Und das heißt, es kann sein, dass man kommt von einem Penis, der langsame und meinetwegen zum Ende hin schnellere Bewegung macht, weil denn da alles angeschwollen ist, die ganze Klitoris und somit auch die inneren Anteile. Und das kann man auch zum Teil über den Beckenboden machen. Wenn Frau selbst klemmt, sage ich jetzt einfach frech, dann ist die Klitoris, die schwillt auch auf mindestens doppelte Größe. Und dann kann man gar nicht mehr unterscheiden, komme ich eigentlich jetzt gerade von innen oder von außen? Du kommst von der Klitoris. Und was auch immer, welche Anteile davon beteiligt sind.
Also die Klitoris ist immer beteiligt am Orgasmus.
Ja, das, genau.
So kann man so runterbrechen, so einfach? Also
jetzt,
eigentlich
jetzt
schon.
Jetzt sagen ja einige, dieser A-Punkt oben, also dieser Punkt vom Muttermund, also ein Stück vom Muttermund, dass das so besonders sensibel sei und so geile Orgasmen macht. Aber auch da, wenn da berührt wird, ist längst schon auch anteilig innere Klitorisanteile berührt worden. Also deswegen ist es immer jetzt eine Frage. Viele würden laut lachen und sagen, mir ist es egal, Hauptsache es ist schön, dass wir jetzt alle wissen, ist es jetzt die G-Zone oder die A-Zone oder die inneren oder die äußeren Anteile. Ja. Aber es hat Relevanz, weil es mein Genuss, mein eigener Genuss, was fühle ich, was ist toll, was bringt bei mir was, landet natürlich auf was, wenn ich im Gehirn schon ein bisschen angelegt habe, was es da alles gibt. Es ist ein Unterschied, ob ich denke, da ist eine kleine Perle oder da ist ein Riesenorgan. Und deswegen einfach wichtig, also gendergerecht muss ich sagen, dass Frauen auch beginnen zu lernen, sie haben da jede Menge und sie können da jede Menge mit tun, nämlich wenn die den Beckenboden einsetzen, weil darin eingebettet liegt alles, genau wie beim Mann.
grenz doch nochmal ganz kurz ab, G und A Punkt.
Naja, G-Zone, nicht Punkt. Also G-Zone,
ja,
G-Zone, die
Zone,
grade,
ja eigentlich, aber es wird immer vom G-Punkt gesprochen.
Ja, aber
gesprochen,
das alle
genau.
SexologenInnen, ja, die gut unterwegs sind, die sagen es richtig und irgendwann ändert sich es dann hoffentlich. Also es ist kein Punkt. Es fühlt sich manchmal fast punktuell an, aber das Ungute beim Punkt ist, dass wenn man es denn nicht findet, dann stimmt ja was nicht. Aber es ist eher eine Fläche und Zone. Mhm. Und gut, genau. Und das andere ist ja dieser Teil vom Muttermund. Und das kann sehr geil sein. Bei einigen ist es schmerzhaft. Und deswegen ist so die Frage, was löst wirklich da den Orgasmus aus? Und meist ist es die Klitoris. Als Ganzes,
ja,
als Ganzes.
Auch da ist sie wieder. Sie ist überall.
Ja,
ja,
weil die ist
überall.
Eben groß und die ist überall drin.
Ja,
weil
genau.
Auch wenn es wilder zugeht, dann spannt man auch den Beckenboden an und dann massiert man quasi im Inneren Teile von dem eigenen Organ. Ja.
Und bei dem A, ist das Punkt oder ist das auch eine Zone?
Ja, das ist eine gute Frage. Aber einige haben ja Bilder von ihrem Muttermund, vom Muttermund gesehen. Das könnt ihr auch einfach googeln und sehen. Dann ist es ja sowas Rundes, also so eine glatte, ründliche Fläche mit dem Eingang. Und das ist eher auch ein kleiner Bereich, eine Zone, als dass es ein Punkt ist. Und interessant ist, wer hat diese Punkte erfunden? Man könnte sagen, auch im Fall der G-Zone tatsächlich die Presse. Also wenn so eine Studie rauskommt, dann kommt so eine große Überschrift. Und das, richtig, dann steht da, der Punkt, der Turbopunkt und so weiter, aber ich kenne mindestens eine Studie und gerade eine ganz bestimmte, wo der es gerade untersucht hat, vom Areal sprach. Und das ist doch wohl eher eine Zone als ein Punkt.
Das stimmt, das klingt großflächig. Areal, da habe ich was ganz Großes vor Augen.
Und weißt du was, ich muss munzeln, weil es gibt so verschiedene Geschichten, also zum Beispiel der Kinsey, den wir öfter erwähnen, der seine wilden statistischen Studien mehr oder weniger als erster gemacht hat in den 40ern und 50ern, also vor Masters und Johnson, da hat er auch sowas zum Gefühl der Vagina abgefragt und mit einem Wattestäbchen wurde gedrückt an die Seiten der Vagina innen, also.
Ja.
Und da stand irgendwann die Vagina ist gefühlsunfähig, also wenig Gefühl. Und da stellte sich später heraus, also dass es ein Übersetzungsfehler war. Er hat tatsächlich herausgefunden, dass die Vagina super doll schön was spüren kann. Und jetzt eine Sache. Wir müssen ja sagen, fast alles, was wir spüren und mit Erotik verbinden, das passiert und geschieht, weil wir sexuelle Skripte im Hirn bauen. Weil die sind nicht angeboren. Und da ist doch jetzt die große Frage, wenn ich nie was in meiner Vagina hatte, weil so ist es ja bei Mädchen, bis sie einen Tampon benutzen, Finger oder Geschlechtsverkehr haben, Dildos, was weiß ich, dann können doch überhaupt bestimmte Areale erst oben angelegt werden mit Lust verbunden. Zum Beispiel Areale, die mal wehtaten, bei mir die G-Zone, das war eher so ein Pieksen, richtig. Wenn da berührt wurde, dann dachte mein Hirn pinkeln, weil das war das Einzige, was das Hirn bis dahin kannte. Jetzt kann mein Hirn beides. Es denkt an Piekser, denkt aber nicht pinkeln, sondern vielleicht Lust. Und da kann ich sagen, und das ist wichtig, dass wenn Frauen beginnen, ihre Vagina zu berühren, selber mit den Fingern oder meinetwegen mit Dildos und so drücken, rechts, links und so weiter, dann können sie trainieren, dass sie beginnen, viel mehr zu spüren und auch viel, viel kleiner Bereiche voneinander unterscheiden zu können, weil es dann angelegt ist.
Ich glaube, das haben wir schon mal sehr schön auch besprochen in unserer Episode. Ich glaube, die hat den Titel so etwa sinngemäß, die Vagina als erotischer Raum oder so.
Richtig.
Also so in diese Richtung. Die können wir ja in den Shownotes verlinken, weil das kommt mir gerade bekannt
vor. Ja, weißt du was, als ich diese Frage las, weil ich weiß ja, dass wir viele neue Hörende bekommen und die hören ja nicht alles gleich von Anfang bis zum Ende. Und mein erster Gedanke bei dieser Frage hier war tatsächlich auch, sie kennt unsere Folge nicht zu dem. Und genau die ist es, die du meinst.
Die ist es, ne? Und die verlinken wir, das verspreche ich hier an dieser Stelle in den Shownotes. Und da kann man nochmal sehr, sehr viel tiefer in dieses Thema eintauchen. Mhm. Das können wir jetzt heute bei den Fragen und Antworten nicht ganz so umfänglich leisten, weil sonst kommen die anderen nicht mehr dran.
Und Stoßtechniken angucken, weil das gehört auch zu diesen Antworten.
Stoßtechniken, genau. Mhm. Und die heißt, das weiß ich sicher, Spatzwal und Bananenpenis. Aber kommt alles in die, der Bananenpenis, ja, da hat man direkt ein Bild. Ne? Das kommt alles in die Shownotes. Mhm. Ja, weißt du eigentlich, Ann-Marlene, ich wollte es ja unbedingt reinbringen, weil ich es so schön finde, dass heute Weltglückstag ist.
Ich weiß es, weil du es mir gestern schon gesagt hast.
Weil ich mich schon die ganze Zeit drauf freue. Nein, aber und dann fällt ja der Weltglückstag auch noch auf den Frühlingsanfang, der ja auch heute ist. Zwei so schöne
Wahnsinn.
Sachen an
auf
einem Tag.
Auf den Allergieanfang, meinst du?
Hm? Ja, nein, du hör doch auf, da wieder diese kleinen hässlichen. Ich habe es gerade erfolgreich verdrängt, die blöde Allergie. Die macht sich natürlich auch bemerkbar, aber die wollen wir jetzt hier nicht. Ich wollte dich mal fragen, weil wir haben da in der Redaktion, ich möchte ja auch immer gerne so ein ganz bisschen Einblick in unseren Redaktionsalltag geben. Wir haben echt drüber nachgedacht. Es gibt natürlich auch Texte dazu, was für uns so Glück bedeutet. Und ich hoffe, es ist nicht zu privat, wenn ich dich frage, was ist denn für dich Glück?
Weißt du, was der Witz ist? Ich habe gestern ein Vorgespräch gehabt zu einem, für Bremen 2, für Radio. Und man kann sich das merken, wenn man reinhören möchte. Das kommt nämlich, wir haben es noch nicht aufgenommen, weil es ist live am Muttertag. Und das ist, glaube ich, am 12. Mai oder sowas.
Ah, das weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf. Ja, meist im Mai.
Da soll es um Wonne gehen. Und wir sprachen in dem Wonne-Gespräch gestern, die Redakteurin und ich, eine halbe Stunde tatsächlich sehr viel über das Glück. Und das ist, weil was ist Wonne, was ist Glück? Und rauskommt bei mir immer bei dieser Frage, ich werde oft gefragt von Journalistinnen, da, ganz klar, dass das sehr flüchtig sein kann, das Glück. Also ich sehe ganz kleine Sekundenglücks jeden Tag oder Minutenglücks, aber eher Sekundenglücks. Also weil ich irgendwas erlebe, ob es mein Hund ist mit seinen riesen Augen, den ich immer noch fotografiere morgens, wenn er da so liegt, platt ausgebreitet und einfach glücklich ist und so Grunzgeräusche macht. Ich konnte gerade jetzt, während ich es nur erzähle, ein Mini-Glück in der Brust spüren, das ist wirklich sekundenmäßig und ich versuche immer mehr von diesen kleinen, tollen Glücksmomente zu haben, jeden Tag. Und
genau das habe ich bei meinen Recherchen. Ich habe nämlich einen Text geschrieben über das Sekundenglück. Vielleicht kennt der ein oder die andere dieses schöne Lied, ja, wie passend, ne? Du hast es gerade von dir aus schon gebracht, dieses schöne Lied von Herbert Grönemeyer. Sekundenglück. Ach, ich finde, der hat diesem Gefühl, was du gerade beschrieben hast und was ich auch so gut kenne, das sind so diese kleinen Glücksmomente im Alltag, die sich aber ja summieren, wenn man dafür empfänglich ist, vorausgesetzt. Auf dieses Gefühl hat er ja ein sehr schönes Lied, finde ich, geschrieben mit dem Sekundenglück, wo das wirklich schön beschrieben ist. Und auch das Musikvideo dazu ist sehr, sehr schön, weil da haben sozusagen seine Fans ihm kleine Videos, ganz private geschickt und ihre Glücksmomente darin festgehalten. Und das sind genau diese Szenen, die du auch gerade mit deinem Hund zum Beispiel beschreibst. Oder ich habe zum Beispiel in meinem Text zum Sekundenglück, hatte ich auch eine Sequenz mit meinen Kindern am See bei schönem Wetter und so. Und das, ich finde, das merkt man so, ich weiß nicht, vielleicht kennst du das auch, so im ganzen Körper, dann geht so ein warmer, wohliger Schauer so durch den Körper und erfüllt einen. So, kennst du dieses
Oxytocin.
Gefühl?
Es ist Oxytocin, genau, was du dann spürst. Genau, und ein paar andere zerquetschte. Ja.
Und eine Überdosis davon wahrscheinlich, weil
Dopamin.
Das hat man ja, ich meine, das Oxytocin. Ja, genau. Und das ist so ein angenehmes Gefühl. Und wenn man dafür empfänglich ist, das habe ich gelernt bei meinen Recherchen zum Glück, dann ist es das deutlich nachhaltigere Glück. Nicht das, wenn man sich über den Lottogewinn freut oder irgendwie materielles, neues Auto, was man sich gekauft hat oder.
Weißt du,
das macht für den Moment glücklich.
Viele sagen ja auch im Frühling dieses Ganze, was so blüht und so. Und ich bin ja gestern, ich fahre ja auch heute wieder hin, in Flensburg gewesen, da ist die Marientreppe. Und das ist ja Treppe aus Stein.
Ja.
Und 101
ich kenn
Stufen.
Sie.
Und dann sah ich überall auf der kleinen Treppe, da ist es unfassbar, wo sich ein kleines grünes Etwas mal eben durchzwängt und rausguckt, wo du denkst, du wächst gerade auf Beton oder auf Stein, auf Granit, das wollte ich gesagt haben, auf Granit. Und dann sehe ich immer, guck mal, wie das Leben überall rausblüht. Das war auch ein kurzer Moment. Und dann habe ich,
ich habe
verschiedene Sachen entdeckt da an dem Tag, wo ich dachte, wow, das ist echt nice hier. Und das war das, also das, du fragtest ja nach Glück. Das ist so das Kleine, diese Sekundenteile. Aber ich finde, es gibt auch das andere, dass wenn man viel davon hat oder viele große grundlegende Dinge in Ordnung sind, dann kann man auch so eine Art längeres Glücksgefühl, weil man sehr oft daran denkt, oh, alles läuft gerade so toll. Aber eigentlich besteht das große, lange Glück, glaube ich, tatsächlich auch aus Tausenden von diesen Kleinen.
Ich glaube nämlich auch, also auch das setzt voraus, dass man dafür empfänglich ist und das als solches dann auch als Glücksempfinden wahrnimmt. Ne? Und diese kleinen Dinge, ich glaube, das hat auch viel mit Wertschätzung zu tun, diese Stichworte, die fielen auch in dem Zusammenhang bei den vielen Interviews. Also es ist irgendwie ein schönes Thema. So, jetzt haben wir den Weltglückstag, der ja gar nicht mehr ist, wenn diese Episode morgen rausgeht. Aber trotzdem haben wir dem auch ein bisschen Aufmerksamkeit geschenkt.
Kann man nochmal glücklich sein, auch am Tag danach. Mhm.
Ja, sowieso immer. Gerne.
Wie viele Fragen haben wir heute dann, eigentlich noch? Wir haben nur zwei oder so, ne?
Wir haben noch eine Frage. Und dann haben wir ja noch die schönen Rückmeldungen, die wir gekriegt haben zu unserem Aufruf nach einem neuen Untertitel. Und da haben wir ja einen Favoriten, aber das sehen wir uns für zum Schluss auf.
So ein toller Titel.
Ne?
Ja, gut. Okay.
Finde ich auch. Komm, den, aber das teasern wir jetzt nur an, das sehen wir für zum Schluss auf. Und dann outen wir unseren Favoriten. Mhm. Genau. Und eine Frage habe ich noch. Die fand ich auch sehr, sehr interessant. Und zwar ist es auch eine Hörerin, die uns schreibt, die einen neuen Partner hat, der zwei Kinder sozusagen mit in die Beziehung bringt. Mhm. Sie hatte das Thema Kinderwunsch eigentlich gar nicht so bis dahin auf der Agenda.
Mhm.
Und nun pflegt dieser Partner noch auch ein gutes Verhältnis zu seiner Ex-Partnerin, Frau, weiß ich nicht, ob die verheiratet waren, und den Kindern. Die unternehmen auch häufiger was. Das ist alles für sie auch so in Ordnung.
Genau.
Aber dann sind sie teilweise auch mal über ein Wochenende mit den Kindern unterwegs und teilen sich dann dort, also der neue Partner mit seiner Ex-Partnerin, auch noch ein Zimmer.
Ja.
Und da ist für sie eine Schmerzgrenze überschritten. So, und jetzt ist sie so ein bisschen und weiß nicht, ist das noch im Bereich dessen, was man akzeptieren sollte oder nicht? Oder was meinst du dazu?
Ja.
Das finde ich ist eine interessante Frage und ich glaube, das betrifft vielleicht auch nicht nur diese eine Hörerin, sondern vielleicht auch noch ein paar mehr.
Und man
mehr.
Kann auch keine feste Antwort darauf geben, weil es geht.
Das habe ich befürchtet.
Weil es geht ja um das Wie und alle, die beteiligt sind. Und ich würde am liebsten sagen, also es machen ja nicht so viele, würde ich behaupten. Das ist schon eine Sondernummer, dass auch der neue Mann so gerne mit seiner Ex in einem Bett liegt. Und ich weiß, dass sie ihn darauf angesprochen hat und versucht hat, das zu ändern. Sie ist sogar so weit gegangen zu sagen, ich zahle auch sogar das zweite Zimmer, was dann gebucht werden muss. Also das heißt, ich höre daraus, dass sie schon versucht hat, mit ihm zu reden. Und das will er nicht. Dann kann ich mich doch nur fragen, warum ist es ihm so wichtig, da zu liegen? Und jetzt kommt bei mir so viel Verschiedenes ein. Vielleicht ist er einfach stur und sagt, ja, das interessiert mich nicht und da sparen wir das Geld oder du sparst dir das Geld. Oder er findet das einfach zu geil und schön und vielleicht läuft mehr als sollte, vielleicht läuft auch nichts mehr als sollte. Aber ich könnte jetzt auch sagen, die Kinder können wir reinbringen, die sich fragen, Mama und Papa sind getrennt, warum sind sie denn jetzt wieder zusammen? Also da liegt so viel drin. Aber entscheidend, ob man das gut oder richtig oder zu viel oder zu wenig findet, das kann ich überhaupt nicht beurteilen. Aber was ich in jedem Fall hören kann, weswegen ich es eventuell eher Richtung falsch finde, ist, dass diese Partnerin offenbar, obwohl sie reflektiert ist und mit ihm versucht zu sprechen, ein Problem damit hat. Und dann kann ich mich eher...
Das wird deutlich.
Ja, und dann kann ich doch eher fragen, wenn er das weiß... Und er was Neues mit ihr aufbauen möchte, dann frage ich mich doch, wieso ist ein Kompromiss nicht möglich? Das ist doch schon weit gegangen, dass er in Urlaub fährt, für viele zumindest. Und wenn er dann sagen würde, das würde ich gerne weitermachen, aber wunderbar, dann schlafen wir in zwei Zimmern. Das wäre doch, also manchmal geht es ja doch um Kompromisse finden, aber warum ich nicht so ganz klar Stellung nehmen möchte, Caro, ist ja auch, weil es auch sehr, sehr eifersüchtige Leute gibt, wo es dann nicht so gut wäre, den Kompromiss zu finden, weil eher eine Grenze gesetzt werden soll. Und das kann ich ja von
zum Beispiel
hier aus nicht
kannst du mal mit dem Eifersucht, das stimmt, das sind alles Mutmaßungen, aber da kann sich jeder, der das Problem, sage ich jetzt mal vorsichtig, kennt, so für sich das Richtige rauspicken, weil dieses Thema Eifersucht, vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen genauer ausführen, was du damit meinst. Also so sehr kontrollierend.
Ja,
oder?
Dann heißt es einfach, du darfst nichts mit anderen. Und besonders nicht mit deiner Ex. Und ich finde ja gerade eine gute gut, Beziehung zu der Ex oder zu dem Ex wirklich, wirklich wichtig. Besonders, wenn da Kinder sind. Und warum soll man auch mit Menschen, die man geliebt hat und mit denen man zusammen war, plötzlich gar nichts mehr zu tun haben? Man mag sie ja vielleicht noch. Und da gibt es tatsächlich viele, die sagen, nie im Leben, nicht mit der, wenn du das noch machst und so weiter. Und das hört sich aber in dieser Frage, in dieser Mail so nicht an. Sie ist weder ausfallend oder wütend oder irgendwas. Also es geht wirklich rational, pragmatisch damit um und sagt, es ist einfach, ich komme damit nicht klar und ich habe versucht, mit ihm zu sprechen. Und dann könnte es wichtig sein, weil überleg doch mal, was es jetzt macht, wenn sie vernünftig ist und er sie einfach rigoros ablehnt. Er macht einfach seinen Stiefel. Ich finde, das ist keine gute Grundlage, Beziehung aufzubauen und Vertrauen zu schaffen. Und dann ist es ja schlecht für ihn und nicht nur für sie. Und deswegen würde ich an dieser Stelle zuhören. Vielleicht tut er es ja, wenn sie ihm diese Podcast-Folge vorspielt. Hallo, ich finde, du solltest das zweite Zimmer nehmen. Oder vielleicht, das finde ich sehr, sehr witzig. Das wäre doch mal was.
Ja, oder vielleicht zumindest näher erläutern, warum es so wichtig ist. Also ich weiß nicht, ich kann da ja jetzt nur meine Fantasie spielen lassen. Für manche ist es vielleicht wichtig, dann irgendwie zu denken, dass das gut ist für die Kinder, auch den Schein zu wahren, dass das irgendwie alles so ein bisschen ist wie früher, aber eigentlich ja doch nicht. Und dann sind die Kinder aber verwirrt, weil die nicht wissen, was ist jetzt hier Phase oder so.
Bevor du weiterredest, Schein wahren ist in meiner Welt nie gut. Weil wir uns lesen können.
Das wollte ich gerade ausführen. Ja.
Kinder können lesen, dass irgendwas nicht stimmt.
Ja, und das unterschätzen aber vielleicht manche, was viele. Kinder doch das wollte ich jetzt gerade sagen, so, die denken, sie tun ihnen damit vielleicht einen Gefallen, indem sie diesen Schein, dass ja eigentlich alles noch ganz gut ist, wenn auch nicht mehr so ganz so, aber das, ich glaube auch, also mein Eindruck ist auch, dass Kinder da, auch wenn die noch recht klein sind oder und wenn sie älter werden sowieso und das auch besser in Worte fassen können dann irgendwann, dass da sehr viel wahrnehmen, dass da auch vielleicht dann irgendwie was schief ist, oder wie siehst du das?
Ja, also die können in jedem Fall sehen, wenn ein Schein gewahrt wird, wenn man so tut, als ob. Und außerdem haben die doch zu wissen bekommen, dass sie getrennt sind. Weil der Papi ist ja nicht mehr
vermuten wir.
Nein, das vermute ich natürlich, der ist ja nicht da. Wann soll er denn sonst nachts irgendwie die neue Beziehung aufbauen? Ich weiß es nicht. Also der hat eine neue Frau. Und das werden die Kinder ja so oder so, wenn die das nicht mitbekommen haben, weil das halten ja einige auch zu Recht auch länger fern, aber erst so mal nicht mehr zu Hause, so gehe ich von aus.
Naja, ich kenne auch Paare, die, obwohl sie getrennt sind, noch in einem Haus wohnen mit Kindern und dann trotzdem schon eine neue Beziehung auch an anderer Stelle haben. Also da gibt es die vielfältigsten Formen. Ja. Also das ist mir auch nicht fremd, dieses Modell. Nee. Also mir persönlich schon, aber so im Umfeld.
Aber mir fehlt da bei dieser Geschichte in jedem Fall eine gewisse Klarheit, was ist eigentlich Stand der Dinge für alle, die zugucken.
Ja, und ich finde, da haben wir ja auch mit unserem Trennungscoach in der Folge Ich will mich trennen, nur wie auch intensiv drüber gesprochen, Trennung mit Kindern und so. Ich weiß, da war das ein längeres und größeres Thema. Vielleicht ist es da auch nochmal hilfreich, reinzuhören. Ja. Und wenn es darum geht, irgendwie auch eine saubere Trennung sauber in Anführungsstrichen hinzubekommen. Mhm. Ja. Dann, wir haben es ja schon so ein bisschen, viel mehr, glaube ich, kann man da jetzt nicht zu sagen, oder? An dieser Stelle, dafür müsste man dann noch mehr wissen.
Ich kann stundenlang über alles reden, aber möchte ich ja gar nicht, wie ihr gerade merkt.
Nee, das brauchen wir jetzt nicht. Nee. Aber wir haben ja schon angeteasert, es gab tolle Vorschläge als Untertitel. Wir haben ja euch davon berichtet, dass wir überlegen, den zu ändern, weil der Sex-Podcast, das müssen wir vielleicht nochmal denjenigen sagen, die nicht jede Folge kennen, für uns beide auch schon länger nicht mehr so ganz stimmig war, weil wir ja hier schon lange nicht mehr nur über Sex sprechen. Zwar viel, aber ganz viel, worüber wir hier reden, ist ja auch, wie ihr gerade gemerkt habt, ne, ist ja auch Thema Beziehung, Liebe. Jetzt haben wir heute sogar mal ein bisschen über das Glück gesprochen und wir fanden, es muss ein Untertitel her, der ein bisschen
treffender ist. Treffender.
Ja, treffender, umfangreicher ist.
Ja, genau.
So. Und ich weiß nicht, hast du unseren letzten, also der
den
für uns
liebe
beide,
ich.
Ne? Der hat. Ja, den ich auch. Und der kam jetzt so ziemlich frisch rein.
Richtig.
Also erstmal ganz vielen lieben Dank für die tollen Vorschläge. Eine Hörerin hat auch geschrieben, muss ich sagen, ändert das auf gar keinen Fall. Nur deswegen habe ich euch gefunden. Das hat mich auch nachdenklich gestimmt.
Nö, wieso? Wegen Sex? Aber das soll dann einfach noch auch drin sein, das Wort. Dann werden wir auch wieder gefunden. Auch wir werden ja nicht gefunden, nur weil drei andere Worte dazugekommen sind.
Nein, 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 nein. Und du hast es, ich sehe, du hast es vorliegen, oder?
Ja, ich habe das gerade.
Hau du unseren Favoriten raus.
Ja, weil es auch mein, also ich habe gestern, als das kam, fand ich das einfach ganz toll. Es ging ihr ja um was anderes. Das war dieses Kompliment. Das finde ich tatsächlich, das möchte ich auch noch sagen, Caro. Du hattest mir es geschickt. Das war ja ein Kompliment zu der Folge von diesem Mental Load.
Genau.
Und sie,
das kannst du ruhig auch noch mit raushauen.
Ja, ja, finde ich schon, weil sie schreibt tatsächlich, das war die Situation, in der sie sich befunden hat bis letztes Jahr. Sie ist nicht aus dem Nicken und Genaurufen rausgekommen bei der Folge, also die letzte Woche, glaube ich, ne?
Ja.
Oder?
Ja, genau.
Und die hat den Link auch direkt in die Mutti-Gruppe gestellt, weil da einige Mädels dabei sind, bei denen es echt schon Overkill ist. Ja.
Ja.
Und
mit Generalstäbin Henning im Mental Overkill, so heißt die Folge. So.
Genau. Und da in Klammern stelle ich jetzt hin, auch wenn die Definition von Mental Load tatsächlich tatsächlich die Frauen trifft, gibt es natürlich auch Männer, die extrem viel im Haushalt machen und vor allem auch die Kinder und Co. regeln. Und dann ist der Mental Load ja eventuell auch für die eine Frage. Also das haben wir deutlich genug in der Folge gesagt, aber es gab ein Stinkeherr. es gab einen Mann, der gesagt hat, das sei ja nicht in Ordnung. Und ich finde, wir haben sehr viel, immer wieder habe ich gesagt, für mich ist dieses Mental Load gilt für alle, weil es ist bei sehr vielen von uns sehr voll. Aber
sehr voll und nichtsdestotrotz, und das möchte ich jetzt aber auch nochmal sagen, auch wenn ich ein bisschen müde bin, ich kenne diese Leser-Mails und so auch, wenn wir darüber zum Thema, wir berichten ja ganz viel auch immer anlässlich von Equal Pay, Equal Care,
genau.
Ich meine, diese Tage gibt es auch nicht ohne Grund und es ist vor allem nach wie vor und das wird auch noch ein Weilchen so bleiben, es gibt betroffene Männer, aber es ist vor allem auch ein Thema,
es ist vor allem
für die
laut
Frauen
Studien,
und da gibt es unzählige Studien, die das bestätigen.
Jetzt ist es wie bei der Oscarverleihung, die ich mir irgendwann letzte Woche angehört habe. So, dann schreibt sie, habe ich lange und breit herumgegrübelt, weil ihr ja immer noch nach einem neuen Namen für euer Baby hier sucht. Und heute fiel es mir wie Schuppen aus den Haaren. Ja. Aha. Alles klar.
Wie Schuppen aus den Haaren ist geil, ne? Heißt es nicht eigentlich wie Schuppen von den Augen, aber das soll ein Gag sein.
Und jetzt kommt, euer Podcast ist für mich, ach komm, der Podcast für Körper, ich fange neu an.
Nein, bitte jetzt entschuldigen nochmal.
Genau. Euer Podcast ist für mich, ach komm, der Podcast für Körper, Seele, Herz und Sex, Ausrufezeichen. Ja.
Finde ich sehr
schön. Ach komm, der Podcast für Körper, Seele, Herz und Sex. Das fasst es einfach am besten für mich zusammen. Schöne Woche an meine Lieblingsladies. Und ich sage schönen Gruß zurück an meine Lieblingslady. Das ist der Titel für mich.
Ja, das ist ein Knaller.
Knaller.
Finde ich auch.
Knaller, Knaller.
Da waren wir uns sofort einig.
Warten lohnt sich.
Kommt oft vor, aber auch nicht immer.
Nee, warten lohnt sich.
Warten lohnt sich, ja, genau.
Oh,
naja gut, vor dem Hintergrund, das, was ja total normal ist, ich höre ja auch Podcasts und auch natürlich andere Formate, man hört ja auch nicht immer chronologisch und dann kommt halt auch ein paar Wochen später nochmal was rein und genau, wie du sagst, das Warten hat sich gelohnt.
Ja.
Ich finde das auch ganz entzückend und ich spüre Glück, wenn ich das höre.
Ja, das spüre ich auch. Sehr gut. Wohlbemerkt. Ja. Ich habe es auch gespürt. Ja, super. Mhm.
Ja, und jetzt hebst du auch noch den Teebecher mit den Glückssymbolen an den Mund. Also schöner kann es nicht sein mit den kleinen Marienkäferchen.
Mhm. Auf grün, wie heißen die?
Ja. Kleeblätter?
Das sind die Margariten.
Das wäre jetzt auch fast so viel.
Margariten.
Ich dachte, es wären auch noch Kleeblätter.
Ich habe nämlich auch welche
also, das
im Garten bald.
Ja. Gut.
Das war's.
Dann war es das für heute. Ich komme mit meinem kleinen Sprüchlein. Du bleibst wieder verschont. Wenn ihr noch weitere Fragen habt oder Themenanregungen, dann schreibt uns an achcom@rnd.de oder über unseren Insta-Account, Achkomm Podcast, per Direktnachricht, so wie es auch die Hörerin mit dem tollen Vorschlag gemacht hat. Und ja, wir freuen uns über alles, was da kommt.
Ja.
Lob, Kritik.
Wunderbar. Ja.
So. Und ich hoffe, die neuen Mikros haben sich ausgezahlt und alles ist wunderbar gelaufen und man hört es.
Ja.
Das war ja auch mal eine sehr umfangreiche Hörerzuschrift, die wir bekommen haben, der sich mit unserer Mikroqualität auseinandergesetzt hat. So, wir geben alles. Und damit sagen wir für heute
tschüss,
macht's gut, bis ganz bald.
Ciao.